Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Mittwoch, der 26. Oktober 2022. Und Mittwoch, das heißt für einen Erbsenzähler wie mich, Halbzeit! Halbzeit der Woche, ja, Bergfest, wie die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sagen, zu denen ich nicht gehöre, wie ihr merkt, sonst würde ich hier nicht so herablassend über euch sprechen. Nein, ist gar nicht herablassend, ist eine tiefe Wertschätzung an all die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die heute Bergfest feiern. Und wisst ihr was? Im Herzen bin ich bei euch. Ich feiere auch, denn bald ist wieder Wochenende, aber heute ist erstmal eine ganze Menge los und da wollen wir nochmal gucken, was genau. Und gucken wir mal zurück, wie wär's denn mal zurückzugucken? Retro ist schließlich im Trend. Was war heute vor genau einem Jahr? Das hier, bitteschön, Wolfgang Schäuble.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestags.
Ja, der 20. Deutsche Bundestag ist hiermit also eröffnet. Also sagen wir mal, für einen Wolfgang Schäuble ist es gar nicht so leicht auszusprechen, ohne dass er sich verhaspeln tut.
Genau, heute vor einem Jahr hat der Alterspräsident Wolfgang Schäuble, gefühlt 120 Jahre alt, die erste Sitzung des 20. Deutschen Bundestags eröffnet. Und ein Jahr, einen Krieg, neue Energiekrise und eine Mega-Inflation später ist der Bundestag immer noch da, trotz
Zeitenwende.
Und an dieser Stelle sage ich auch mal ganz ehrlich, gut, dass wir ihn haben, den Bundestag. Ich meine, es wird ja viel gemeckert über ihn und auch ich lebe ja davon, dass ich das tue und ihn kritisiere und auseinandernehme und nicht wieder zusammenfüge. Und das auch oft zurecht. Nicht immer, aber oft. Und an dieser Stelle möchte ich mal sagen, dieses gewählte Spiegelbild der Gesellschaft mit seinen 5 Fraktionen, wisst ihr was? Es funktioniert immer noch, wie dieses kleine Medley hier zeigt.
Wenn Sie nicht willens oder fähig sind, Ihren Kurs zu ändern, dann treten Sie bitte ab, denn das wäre das beste Entlastungspaket für unser Land.
Wir haben Probleme gelöst, da hatten Sie noch gar nicht mitgekriegt, dass die überhaupt existieren.
Ich sage Ihnen, Herr Bundeskanzler, stoppen Sie diesen Irrsinn.
Lieber Herr Merz, wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben.
Eine Zusage kann diese Bundesregierung geben, das politische Versprechen. Aufgrund von finanziellen Sorgen wird in diesem Land, in diesem Winter niemand frieren und niemand hungern.
Es tut mir leid, aber ich habe insgesamt den Eindruck, dass die Regierung überfordert ist.
Und ich sag mal so, solange Gregor Gysi noch im Deutschen Bundestag spricht, wissen wir, es ist noch nicht alles zu spät. Denn solange Gregor Gysi noch lebt, lebt auch der Bundestag. Gleiches gilt für Wolfgang Schäuble, diese beiden Junkies des Politikbetriebs. Schön, dass es sie gibt. Und wenn es sie mal nicht mehr gibt, dann gibt es eben nur noch Robert Habeck. Und damit erstmal der Blick auf die wirklich wichtigen Ereignisse des Tages. Unser Bundessteini, der Bundespräsident Frank Walter, wie ich ihn gerne nenne, seines Zeichens auch Staatsoberhaupt, hat sich ja mächtig was vorgenommen für diese Woche. Am Freitag will er eine große Rede halten, da würde ich persönlich nicht zu viel erwarten bei Steinmeier. Große Reden waren oft angekündigt und sind selten eingetreten. Ich mag ihn, aber da muss ich leider mal sagen, nee, das hat nicht immer so hingehauen. Also dieses Mal will er aber wirklich was Großes sagen, also irgendwas zur Lage der Nation oder sowas, was so klingen könnte, als ob, was dann aber doch wieder keinen interessiert. Noch wichtiger ist, gestern ist er mal eben in den Sonderzug nach Kiew gesprungen. Bitteschön.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach
Kiew? Genau, und Steini hat sich gestern auch mit Präsident Zelensky getroffen. Es ist sein erster Besuch in der Ukraine seit Kriegsbeginn. Und man muss sagen, es war ein langer Tag. Es war wirklich ein langer Tag, der so endete, wie er begonnen hat. Ja, wenn ich eine abgedroschene Floskel benutzen wollte, würde ich sagen, es schloss sich am Ende des Tages ein Kreis. Stimmt aber gar nicht. Deswegen lassen wir diese Floskeln weg. Er ist nämlich im Nachtzug in die Ukraine begonnen, wo er den Tag, also genau genommen die Nacht, die dem Tag bevorstand, begann. Und er beendete den Tag wieder in einem Nachtzug. Und ich habe mich persönlich gefragt, ist es eigentlich genau derselbe Nachtzug, in dem auch schon Scholz und Friedrich Merz saßen? Hat sich unser Staatsoberhaupt Steinmeier wirklich herabgelassen, um dieselben Sitze einzufurzen wie die beiden vor ihm, die ihm Untergebenen? Hm? Das sind Fragen, die wirklich interessieren, auf die aber keiner eine Antwort hat. Stattdessen gucken alle auf das Treffen zwischen Zelensky und Steinmeier und ja, ich gebe es ja zu, auch ein bisschen zu Recht. Und sagen wir es vorsichtig, es war zwischen den beiden eher eine unterkühlte Stimmung. Ich glaube, so kann man sagen. Immerhin wollte Steinmeier schon mal in die Ukraine kommen, war dann aber von Zelensky ausgeladen worden. Wir erinnern uns, das war im Frühjahr, große Debatten, am Ende kam nichts dabei raus. Da muss man sagen, das hat unseren Frank Walter dann doch ein bisschen verletzt. Immerhin war Steinmeier, und da kann man Zelensky verstehen, in seiner Zeit als Außenminister unter Merkel und als Staatsminister unter Schröder mitverantwortlich für eben die Russlandpolitik von Deutschland, die jetzt am Ende auch mit zum Ukraine-Krieg geführt hat. Er war zuständig für die Fachabteilung Ignoranz. Ja, und leider ist Steinmeier eben kein Scholz und kann darum auch nicht so überzeugend sagen, ich kann mich an gar nichts erinnern und das, woran ich mich gar nicht erinnern kann, davon hatte ich auch gar keine Kenntnis und von der Kenntnislosigkeit habe ich auch gar nichts gewusst. Um solche Sätze sagen zu können, muss man nämlich irgendwas mit Cum-Ex-Deals zu tun gehabt haben oder mit der Warburg Bank in Hamburg Deals gemacht haben. Dann erst darf man solche Sätze sagen. Wenn das nicht der Fall war, dann darf man nicht. Deswegen hat sich Steinmeier von diesen Formulierungen auch brav ferngehalten. Und so verschlug es also Steinmeier aufgrund eines Luftalarms gestern in der Ukraine in einen Luftschutzkeller, wo er sich dann die Sorgen der Menschen vor Ort anhörte. Das ist der Hauptjob des Bundespräsidenten, sich die Sorgen der Menschen vor Ort anhören, um dann ein paar schöne Worte dazu zu finden. Und da dachte ich, ganz ehrlich, es mag zynisch klingen, aber Luftschutzkeller, das ist auch der richtige Ort für Steinmeier. Das kennt er. Der Luftschutzkeller, in den nichts von außen eindringen kann. In Berlin nennt er das Schloss Bellevue. Heute also kehrt mein Frank Walter zurück nach Berlin und dann gibt es mit den Eindrücken aus der Ukraine die ganz große, wirklich riesige, überdimensional wahnsinnige Rede, auf die Sie alle gewartet haben, meine Damen und Herren. Ich freue mich schon auf mich.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Nicht nur der Bundespräsident reist durch die Gegend, auch der Kanzler ist heute unterwegs. Richtig, Olaf Scholz reist nach Paris zu Emmanuel Macron. Es gilt, das ewig zerknirschte Verhältnis zwischen Paris und Berlin wieder aufzupeppen. Zuletzt war bei den Themen Energie, gemeinsame Verteidigung und Ukraine-Krieg die deutsch-französische Achse, sagen wir es mal vorsichtig, ein wenig aus dem Gleichgewicht geraten. Aber wer, wenn nicht unser Schermbolzen Olaf, würde die Franzosen mit seiner unnachahmlich empathischen Art wieder bezirzen können? Da sage ich, oulala, Monsieur Scholz, vorausgesetzt natürlich, er kann sich an irgendwas erinnern und seine eigene Kenntnislosigkeit von der Nichterinnerungsfähigkeit wird nicht allzu groß. Dann, wenn das alles nicht der Fall ist, dann wird's gut. Heute soll das Bundeskabinett einen Kompromiss erarbeiten, und zwar im Streit über den möglichen Einstieg des chinesischen Staatsunternehmens COSCO bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen. Demnach würde sich der chinesische COSCO-Konzern zwar, wie vor mehr als einem Jahr vereinbart, an dem Terminal des Hamburger Hafenlogistikers beteiligen. Der Anteil der Chinesen würde aber nicht etwa 35% groß sein, wie es unser Olaf Schlumpf wie Scholz wollte, sondern nur 24,9%. Konkret macht das einen riesigen Unterschied. Denn es geht um eine sogenannte, und bitte haltet euch fest, jetzt kommt ein schönes neues Wort, das ich bis heute auch nicht kannte, es geht um eine Teiluntersagung. Damit wird eine strategische Beteiligung des chinesischen Konzerns verhindert und das Vorhaben auf, Zitat, eine reine Finanzbeteiligung reduziert, hieß es aus Regierungskreisen. Wer auch immer das sagt, wohl kaum die Fachministerien, die schon immer gegen diesen Deal waren. Eine Teiluntersagung ist eine Notlösung, die den Schaden begrenzt, heißt es weiter. Welch ein schönes Kompliment für Olaf Scholz, dass man bei ihm mal wieder einfach nur das Maximum erreichen kann, indem man den Schaden begrenzt.
Die Zahl des Morgens.
Da, liebe Freundinnen und Freunde, habe ich heute lange geschwankt zwischen der 75 und dieser Frau hier.
Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for. And I'm sorry that we did not win this election. You represent the best of America. And being your candidate has been one of the greatest honors of my life.
Hier gratuliert Hillary Clinton 2016 Donald Trump zum Wahlsieg, hofft tatsächlich noch, dass er ein guter Präsident wird. Ja, so kann man sich täuschen. Er ist natürlich später ein bisschen enttäuscht, nicht selbst gewonnen zu haben und spricht von einer der größten Ehren ihres Lebens, Kandidatin gewesen zu sein. Und dieses Leben dauert heute auf den Tag 75 Jahre. Exakt 19 Tage älter als Hillary Clinton ist der Mann, der heute eine Biografie rausgibt mit dem Titel Das Leben des Brian. Und da denken wir natürlich alle an...
Always look on the bright side of life.
Aber es geht ja ausnahmsweise nicht um Monty Python, was ich sehr schade finde, da ich die sehr verehre, sondern es geht um diesen Brian hier. Und jetzt einmal am Morgen, Volume auf 10 und los geht's! Heute veröffentlicht Brian Johnson seine Autobiografie und deshalb ist die Zahl des Tages die 15.546. Denn seit so vielen Tagen, seit dem 3. April 1980, ist er Sänger der erfolgsreichsten Hardrock-Band der Welt, AC/DC. Ja, übrigens ist er Nachfolger des verstorbenen Bon Scott. Und die erste AC/DC-Platte mit Brian Johnson als Frontmann hieß dann auch Back in Black. Bis heute das meistverkaufte Rockalbum der Musikgeschichte. Und ich weiß gar nicht, ob es wirklich das meistverkaufte ist oder ob sich einfach alle Alben wahnsinnig gut verkauft haben. Aber keiner wusste, dass es andere Alben waren als Back to Black, weil wir alle wissen, das Erfolgsgeheimnis von AC/DC ist, egal wer ihr Frontmann war, es klangen einfach alle Songs exakt gleich. Ob Highway to Hell, TNT oder whatever. Ich glaube, das eine Album kam raus und das haben dann alle gekauft in Form anderer, dachten aber, es sei dasselbe. Genau wie bei den Songs von AC/DC. In diesem Sinne, Brian Johnson, I really love your music.
Wach und wichtig, das Interview.
So, liebe Freunde und Freunde, und damit zu der Frage des Morgens. Was sage ich? Es ist nicht nur die Frage des Morgens, es ist die Frage des Winters schlechthin. Seid ihr vorbereitet? Ja, und zwar auf den großen Blackout. Also gemeint ist nicht, dass ich hier meinen Text nicht mehr weiß, weil ich habe regelmäßig Blackouts auf der Bühne, im Fernsehen und auch hier. Das wisst ihr von mir, das seid ihr gewohnt. Es geht um den richtig großen Blackout. Und zwar auf den Zusammenbruch all unserer Infrastrukturen. Auf Armageddon. Ja. Ich liebe es hier, einen auf Drama zu machen. Und jetzt denkt er wieder, gut, Schröder macht hier wieder seine Späßchen und so, was soll das? Nein, ist kein Spaß. Guckt euch mal um. Da eine angesprengte Ostsee-Pipeline, da mal kurz ein paar Schienenknotenpunkte zerlegt, dort eine Drohne über Elektroumspannwerken, hier eine überm Bundeswehrstützpunkt, das alles ist real und kein Hollywood-Quatsch, auch wenn ich mir das wünschen würde, das mit dem Hollywood-Quatsch. In Frankreich etwa werden Internetkabel zerschnitten. Ende der Kommunikation. In Norwegen werden Blitzerkameras geklaut, die sich dann in abgeschossenen russischen Drohnen wiederfinden. Und jeden Tag Hackerangriffe auf gefühlt alles, was einen Bildschirm hat. Deutschland ist längst Ziel hybrider Kriegsführung. Und wie schnell das geht mit dem Zusammenbruch, das sehen wir in der Ukraine. Also nochmal die Frage, seid ihr vorbereitet? Habt ihr zu Hause 3,5 Kilogramm Getreide, 2,6 Kilogramm Milcherzeugnisse und 4 Kilogramm Gemüse auf Halde? Und habt ihr das mitgeschrieben, wenn ihr diese Zahlen nicht kennt? Das Ganze übrigens pro Person im Haushalt. Und dazu noch 20 Liter Getränke und 1,5 Kilo Fleisch. Und natürlich Kerzen und Batterien und ein Radio, das man damit betreiben kann. Das sind nämlich die empfohlenen Vorräte des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, um 10 Tage zu überstehen. Frage, muss das alles sein oder sind das alles nur gesponnene Ideen von einem zukünftigen Prepper wie mir, der permanent den Blackout kommen sieht? Was nötig ist und was einfach nur Alarmismus, das besprechen wir jetzt mit Herbert Sauruck, Blackout- und Krisenexperte aus unserem Nachbarland Österreich. Guten Morgen, Herr Sauruck.
Hallo, schönen guten Tag aus Wien.
Herr Sauruck, Hand aufs Herz, haben Sie all diese von mir gerade eben angesprochenen Vorräte immer zu Hause?
Ich denke schon, also ich bin vorbereitet, zumindest 14 Tage, eigentlich länger, mich und meine Familie selbst versorgen zu können. Ob es jetzt genau diese Quantität oder Qualität hat, das weiß ich jetzt nicht, aber es geht einfach darum, dass man selbst mit dem, was man so im Alltag braucht, 14 Tage gut überstehen kann, um einfach auf unvorhergesehene Ereignisse besser reagieren zu können. Und da geht es gar nicht nur um Blackout, sondern auch Quarantänebestimmungen und so weiter, wo man nicht raus kann, oder lokale Probleme, die durchaus auch je nach Region häufiger auftreten können. Also es geht einfach um eine Basisvorsorge, um einfach Puffer für sich selbst und für seine eigenen Familienmitglieder zu haben.
Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe heißt es, man braucht diese eben genannten Mengen, um 10 Tage überstehen zu können. Bis dahin sei wahrscheinlich staatliche Hilfe angerollt. Stimmen Sie dazu? Geht das? Kriegt das der Staat hin oder ist das nur Augenwischerei?
Kommt auf das Szenario drauf an, auf das, was wir bisher kennen, wäre das wahrscheinlich möglich. Bei einem Blackout sollten wir nicht davon ausgehen, dass dann irgendwo ein Erlöser kommt und dann die Dinge bringt, die wir glauben zu brauchen, weil das einfach nicht funktionieren wird. Weil wenn alle selbst betroffen sind, gibt es eben keine Hilfe von anders. Daher muss man einfach das vorbereitet haben. Und auch wenn wieder mehr funktioniert, wenn der Strom wieder da ist, wird es noch immer mindestens Tage dauern, bis die Telekommunikationsversorgung wieder funktioniert. Und erst dann können wir mit der Produktion, Logistik, Warenverteilung, Treibstoffversorgung beginnen. Das heißt, wir kommen immer in die zweite Woche, auch im Best-Case-Szenario-Blackout, dass wieder was anläuft. Und das Problem ist, wenn die Menschen nämlich nichts zu Hause haben, dann betrifft es natürlich auch die Mitarbeiter jetzt in den Einsatzorganisationen, der staatlichen Organisationen, aber natürlich auch in der Lebensmittelproduktion. Und wenn man sich selbst nicht versorgen kann, dann hat man nicht unbedingt den Drang, in die Arbeit zu kommen, um anderen zu helfen. Und das gilt eben genau mit dieser Basisvorsorge, diese 14 Tage oder 10 Tage zu überbrücken. Und ob jetzt die Menge genau so sein muss, das ist individuell, nicht? Wir kommen theoretisch auch 3 Wochen ohne Nahrungszufuhr aus. Nur mental sind wir nicht darauf vorbereitet.
Die Szenarien bei einem längeren Blackout klingen gruselig. Da ist von Plünderungen die Rede, vom Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung und Anarchie mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Jetzt mal im Ernst. Ist das realistisch?
Ja, es ist immer eine Frage, wie lange das dauert. Und es hängt immer von uns selbst ab. Ne? Wenn wir die Erwartungshaltung haben, dass es so sein wird, dann werden wir uns natürlich auch entsprechend verhalten und das wird dann mehr oder weniger zusätzlich getriggert. Ne? Es hängt dann natürlich auch davon ab, lebe ich am Land, wo das eher nicht so schnell zu erwarten ist, lebe ich in der Stadt, wohne ich in einem sozialen, gut situierten Viertel, wird das wahrscheinlich auch nicht so schnell ein Thema sein. Bin ich in einem Viertel, wo sowieso im Alltag schon die sozialen Spannungen da sind, dann ist natürlich die Gefahr größer, dass das auch rascher eskaliert. Ne? Aber ich denke, und das ist auch immer meine Message, solange wir alle mithelfen versuchen und nicht warten, dass irgendjemand kommt, die Situation, solange es geht, zu entspannen, zusammenzuhelfen, aufeinander zu schauen, können wir diese Eskalationen auch hinausschieben.
Jetzt gehen wir nochmal Schritt für Schritt vor. Für wie wahrscheinlich halten Sie einen Blackout in Deutschland, also wirklich einen großen, flächendeckenden, längeren Stromausfall?
Also das Entscheidende ist, es geht eben großflächig, in meiner Definition durchaus staatenübergreifend, aber es würde auch reichen, wenn 3/4 von Deutschland jetzt 10 Stunden aufwärts von Stromausfall betroffen wären, weil damit einfach schon sehr viele Folgewirkungen in den anderen Infrastrukturen, in den Versorgungsbereichen, Produktionsbereichen ausgelöst werden würden, die einfach diese Auswirkungen nach sich ziehen. Und ich beobachte das jetzt seit 10 Jahren, ist das eigentlich mein Kernthema. Und so wie die Eskalation in den letzten Monaten zugenommen hat, aus unterschiedlichsten Bereichen, eben auch mit dieser Sabotage, Aktivität, aber auch die Stromversorgung insgesamt eben mit der Gefahr, dass es im kommenden Winter Flächenabschaltungen geben muss, erwarte ich im kommenden Winter wirklich massivste Probleme und im schlimmsten Fall auch ein Blackout.
Wir kommen gleich wieder zur Krisenvorsorge im privaten Bereich. Da haben wir jetzt schon eine ganze Menge drüber geredet und das wird ja auch, wie ich finde, immer so ein bisschen überbetont. Was kann denn der Einzelne tun? Ja, stimmt ja auch, aber auf der anderen Seite ist doch auch die Frage, was könnte denn der Staat jetzt tun, um Vorsorgen und kritische Infrastruktur zu schützen?
Das ist alles eben kurzfristig nicht machbar. Also wir sind bereits in einer Situation, wo wir kurzfristig mit solchen Ausfällen rechnen müssen. Oder letztendlich ist immer entscheidend die persönliche Vorsorge, um diesen Buffer zu schaffen, damit andere Strukturen anlaufen können und das Ganze entschärfen können. Natürlich sollte der Staat auch eigentlich weiterhin wie bisher verhindern, dass es so weit kommt. Aber ich glaube, dazu ist schon zu viel passiert, das kurzfristig nicht reversibel ist. Und das eine Thema ist halt, dass in verschiedenen Bereichen auch so die Erwartungshaltung ist, ja, es ist ja bisher auch immer gut gegangen, also wird es auch in Zukunft sein. Und das ist genau auch dieser fatale Ansatz dabei, nämlich in meiner Fachwelt gibt es auch die Truthahn-Illusion. Die besagt, der Truthahn gewinnt mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer, weil der kann es ja nur gut meinen, dass er ihn täglich versorgt. Das Problem ist halt, dass dem Truthahn diese Information fällt, dass das nur einem Zweck dient, dass er dann verspeist wird.
Sie als Österreicher, da stelle ich mir ja vor, Sie leben irgendwo in einem Haus, so die Größe irgendeiner Skihütte für 20 Personen mit genügend Holzscheiten vor der Tür, damit Sie heizen können und dann noch ein Bächlein, das im Vorgarten plätschert und Frischwasser bringt. Aber was ist jetzt mit Leuten, die zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin leben, in einer Einzimmerwohnung oder eine vierköpfige Familie in drei Zimmern? Wie gehen die mit so einer Situation um und wie können die sich vorbereiten?
Also auch da ist es wieder wichtig, das ist meistens der Grund, weil man sagt, nein, ich kann ja das gar nicht machen, weil ich zu wenig Platz habe. Aber ich denke, auch in der kleinen Stadtwohnung hat man einen Platz und ein Bett in einem Kasten oder Dinge, die man schon jahrelang nicht mehr angegriffen hat, die man vielleicht dafür ersetzen kann, um ein paar Kilo Spaghetti einzulagern beim Wasser. Das ist natürlich etwas schwieriger. Aber beim Wasser ist schon grundsätzlich so sein sollte, dass es irgendwo doch eine Möglichkeit gibt, Wasser zu holen. Entweder über Notbrunnen, wo es ja auch in Deutschland gibt, oder vielleicht geht auch in Hydrant oder im Erdgeschoss noch ein Wasser. Aber da brauche ich eben entsprechende Behältnisse dazu.
In den vergangenen Jahren hat die Prepper-Szene einiges durchgemacht. Ich habe sie eben schon in der Anmoderation erwähnt. Prepper, das sind, für die, die es nicht wissen, Leute, die schon immer den Untergang befürchtet haben und deshalb Vorräte angelegt haben. Zu Hause Trinkwasserfilteranlagen eingebaut haben, dazu einen Dieselstromgenerator im Schuppen und vielleicht auch noch einen Atombunker im Keller. Dokus liefen schon über die, meistens spät nachts auf N24 oder so, wenn es keiner sieht, damit nicht noch mehr Leute auf die Idee kommen, sich dieser Bewegung anzuschließen. Mal haben wir sie belächelt, mal hatten wir Angst vor denen, weil einige ein bisschen, sagen wir es vorsichtig, abgedreht sind und auch gerne mal sagten, ach, leben wir nicht eigentlich in den Grenzen von 1937. Alles eine überschaubare Subkultur. Jetzt ist für mich die Frage, ist die Situation jetzt sowas wie die späte Bestätigung für Prepper? Alles richtig gemacht, wir haben es schon immer gewusst und ihr habt uns für wahnsinnig erklärt.
Ja, in gewisser Weise ja. Und auf der anderen Seite ist das Problem, dass wir die breite Masse der Bevölkerung haben, die kaum oder keine Vorsorge hat, die nur wenige Tage, wenn überhaupt, über die Runden kommen würde, was natürlich auch diese Menschen dann noch mehr motiviert hat, mehr zu machen, auch in der Sorge, wenn die auch noch nichts haben, dann muss ich mehr zulegen und auch verstecken oder im schlimmsten Fall sogar bewaffnen. Und ich denke, man sollte diese Prepper-Gruppierung, die eher sehr kleine Gruppe jetzt im Verhältnis zur Bevölkerung ist, nicht überhöhen, sondern versuchen, die breite Masse der Bevölkerung einfach in einem gesunden Maß an Vorsorge zu bringen, weil dann auch jetzt dieses Besondere in diesem Vorsorgethema dann nicht mehr so wirkt und vielleicht auch da ein Umdenken stattfindet. Aber es wird immer Menschen geben, die das vielleicht übertreiben oder je nach Sicht übertreiben. Und ich glaube, es wichtig ist, dass wir die breite Masse zu einer Grundversorgung bringen, die einfach immer sinnvoll ist, egal was für Ereignis auftritt. Weil das uns einfach immer Handlungsspielraum schafft, um damit umzugehen.
Vielen herzlichen Dank. Das war in eurem Lieblings-Armageddon-Podcast Herbert Sauruck, Blackout- und Krisenexperte aus Österreich, über den möglicherweise vielleicht wahrscheinlich bevorstehenden Blackout in diesem Winter.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Hillary Clinton, Politikerin. Das Schlimmste, was in einer Demokratie oder im Leben eines jeden Menschen passieren kann, ist zynisch oder ohne Hoffnung in die Zukunft zu blicken.
Ende der Denkpause.
So, Freunde, und nach diesem wahnsinnigen österreichischen Akzent, bei dem man fast gar nicht verstanden hat, was er wirklich sagen wollte, einfach weil er so wahnsinnig österreichisch klingt, möchte ich in aller Klarheit sagen, das war's am Mittwoch bei Wach und Wichtig. Habt einen schönen Tag. Bis morgen.
Wach und Wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.